eine Straftat begeht, der widersetzt sich nicht nur gesetzlichen Normen, deren Verletzung es zu ahnden gilt, quasi um des Respekts vor der Rechtsordnung willen, vielmehr wird dabei individuellen Menschen in einem konkreten Fall Unrecht und Leid zugefügt. Das Verbrechen zerstört die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Täter und Opfer sowie jene zur Gesellschaft. Und genau diese Beziehungen wiederherzustellen, sei das ureigene, menschliche Bedürfnis nach Konfliktbewältigung. Ein Bedürfnis, dem die Strafe alleine nicht gerecht wird.
In jüngster Zeit wurden entsprechend Forderungen nach wiederherstellenden, restaurativen Modellen der Gerechtigkeit im Strafrecht und Strafprozessrecht laut. Kurzum, nach Restorative Justice. Wir haben heute die große Ehre und Freude, diesem Konzept mit Professorin Ineke Prühn auf den Grund zu gehen. Wir wollen wissen, was meint Restorative Justice konkret? Welche neuen Ansätze verfolgt das Konzept und wie wird es umgesetzt? Wie steht die sogenannte Wiedergutmachung zur Strafe? Kann sie den Interessen von Opfern, Tätern und der Gesellschaft im Strafverfahren tatsächlich besser gerecht werden?
Ineke Prühn hat Rechtswissenschaften an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald, der Universität País Vasco in San Sebastián, Spanien und der Universität Mannheim studiert. Sie hat an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald zum deutschen Jugendstrafrecht promoviert und verfasste eben da ihre Habilitation zur Entlassung aus dem Strafvollzug. In ihrer wissenschaftlichen Arbeit befasst sie sich schwerpunktmäßig mit dem Justizvollzug und der Rehabilitation. Ineke Prühn war von 2015 bis 2021 Assistenzprofessorin an der Universität Bern und ist seit 2021 assoziierte Professorin eben da. Mein Name ist Lara Hitz und ich bin die Hilfsassistentin des Social Media Projekts. Und neben mir sitzt Dr. Charlotte Plattner, Oberassistentin am Institut für Öffentliches Recht.
Sehr geehrte Frau Professorin Prühn, schön, dass Sie heute mit uns hier sind. Wieso widmen Sie Ihre Karriere gerade der Kriminologie? Was fasziniert Sie an diesem Rechtsgebiet?
Ich bin mit der Kriminologie zum ersten Mal im vierten Studiensemester in Kontakt gekommen durch eine Vorlesung an der Universität Greifswald und hatte die ersten drei Studiensemester in meinem Jus-Studium öfter auch mit der Frage zu tun, ob das eigentlich das Richtige ist für mich, weil ich etwas die Interdisziplinarität vermisst habe, weil ich ein wenig gemerkt habe, dass die Gedankenstrukturen doch sehr formal sind und mir auch gewisse Teile meines menschlichen Lebens, insbesondere auch emotionale Themen, auch ein bisschen zu kurz gekommen sind. Und dann habe ich die Kriminologie kennengelernt und da war das alles vorhanden. Die Kriminologie beschäftigt sich nicht nur mit juristischen Fragen, sondern vor allen Dingen auch mit psychologischen Fragen und soziologischen Fragen, auch mit medizinischen Fragen. Die Kriminologie ist international, im Gegensatz eben zum Jus-Studium, das ja doch sehr national ist häufig. Und habe da sehr viel wiedergefunden von dem, was mich interessiert. Und deswegen bin ich dann dabei geblieben und habe das auch immer weiter ausgebaut.
Hat es sich denn mit der Restorative Justice genauso verhalten? Was hat Sie zu diesem Fokusbereich so ein bisschen gebracht? Was fasziniert Sie weiterhin daran?
Genau, die Restorative Justice war dann die Folge auch dieser Entscheidung. Ich habe dann schon mein erstes Studienpraktikum auch bei der Jugendgerichtshilfe gemacht. Das ist so etwas, was ein wenig vergleichbar ist mit der Jugendanwaltschaft in der Schweiz. Also auch Sozialarbeitende, die sich um straffällig gewordene Jugendliche kümmern, ohne die Staatsanwaltschaft. Also nur dieser Teil der sozialen Arbeit arbeitet bei der Jugendgerichtshilfe in Deutschland. Und die waren dann zu dieser Zeit gerade dabei, die Restorative Justice im Jugendstrafrecht umzusetzen, den Täter-Opfer-Ausgleich im Jugendstrafrecht einzuführen. Und als Praktikantin wurde ich ganz früh damit dann auch befasst. Ich kam dann von der Universität und man hat dann wahrscheinlich auch gehofft, dass ich so ein bisschen Zeit habe, da zu recherchieren und herauszufinden, wie man das alles macht. Und so war ich dann eben schon früh im Studium mit dem Täter-Opfer-Ausgleich im Jugendstrafrecht befasst. befasst und habe das dann auch bis zum Ende meines Referendariats durchgeführt, später sogar nebenberuflich den Täter-Opfer-Ausgleich in meiner Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis verantwortet. Also ich war verantwortlich für die Konzeption und auch für die Durchführung teilweise des Täter-Opfer-Ausgleichs im Jugendstrafrecht. Und habe das dann natürlich auch verbunden mit meinem kriminologischen Interesse, dadurch, dass diejenigen, die über Restorative Justice nachdenken, in der Regel häufig eng mit der Kriminologie verbunden sind, konnte ich dann auch diese ganze Entwicklung der Restorative Justice in Europa auf meinen Kriminologietagungen gut mitbekommen, gut begleiten und war damit dann immer interessenmäßig im Kontakt und habe dann entdeckt an der Universität Bern, dass auch meine Kollegin Marianne Lehmkuhl damit sehr stark befasst ist. Und so haben wir uns dann auch zu dieser Thematik zusammengetan. Als ich in die Schweiz gekommen bin, habe ich den Kontakt gesucht, auch zu Restorative Justice in der Schweiz, zum Schweizerischen Forum für Restorative Justice beispielsweise. Und dann eben mit Marianne Lehmkuhl überlegt, was wir denn auch tun können in der Forschung, um die Restorative Justice sichtbarer zu machen, voranzubringen. Und das hat gemündet in unserem aktuellen Projekt, in dem wir für eine internationale Enzyklopädie für Restorative Justice den Teil für Europa verantworten als Herausgeberin, gemeinsam mit meinem Doktorvater aus Greifswald und einer Kollegin aus Neuseeland, die sich der Restorative Justice ebenfalls widmet. Und insofern sind wir gerade auch in der Forschung bei uns am Institut eng damit befasst.
Wunderbar, also eine enge Verflechtung von Praxis wie auch Wissenschaft.
Da sind wir wieder bei der Interdisziplinarität. Wir haben jetzt bereits viel über Restorative Justice gesprochen. Das hört sich etwas nach einem englischen Schlagwort an. Was ist denn genau darunter zu verstehen?
Die Definition für Restorative Justice ist nicht so ganz einheitlich und darüber haben wir auch schon geschrieben. Es geht bei Restorative Justice um verschiedene Verfahrensarten, in denen Betroffene von Straftaten, und damit ist ein weites Feld gemeint, also nicht nur die Person, die wir normalerweise als Täter, als Täterin beschreiben oder die Person, die wir als Opfer beschreiben, sondern eben auch andere Angehörige, die betroffen sind, die weitere Gesellschaft, die betroffen sein kann, dass die zusammenkommen und miteinander über die Straftat und die Folgen der Straftat sich austauschen, mit dem Ziel, Lösungen zu finden, mit dem Ziel, Verstrickungen aufzudecken und darüber zu reden und mit dem Endziel, dass es hinterher besser ist als vorher. So kann man das vielleicht beschreiben. Und Restorative Justice ist gewissermaßen der Oberbegriff für alle Verfahrensarten, für alle Prozesse, die sich diesem Ziel gewidmet haben. Weiterhin würde ich sagen, ob wir etwas als Restorative Justice Verfahren begreifen oder nicht, muss auch damit zusammenhängen, ob gewisse Prinzipien eingehalten werden. Also damit wir ein Verfahren als Restorative Justice Verfahren begreifen können, muss unbedingt zum Beispiel das Prinzip der Freiwilligkeit beachtet sein. Also wenn jemand nicht freiwillig teilnimmt, dann kann das in meinen Augen keine Restorative Justice mehr sein. Und es muss auch sichergestellt werden, dass das Verfahren moderiert wird durch wirklich eine unparteiische Person und nicht durch eine Person, die eigene Ziele verfolgt. Dann kann das Ziel der Restorative Justice, so wie wir es verstehen, so wie der Europarat das definiert, kann es nicht mehr stattfinden.
Sie haben vorher bereits erwähnt, dass Sie Emotionen auch stark beschäftigen. Woher kommt denn das Bedürfnis nach dem restaurativen Umgang mit Straftaten oder nach eben solchen Prozessen?
Straftaten sind ein Eingriff in das Leben von Menschen. Und zwar nicht nur in das Leben der Geschädigten, auch in das Leben von TäterInnen. Das habe ich auch gelernt in meiner Praxis der Restorative Justice. Aber vor allen Dingen natürlich in das Leben von Geschädigten. Straftaten können im schlimmsten Fall zu Traumata führen. Und Straftaten führen zu vielen Fragen, vor allen Dingen auf der Seite der Geschädigten. Typische Fragen sind, warum gerade ich, warum ist mir das angetan worden, was kann ich tun, damit mir das nicht wieder passiert. Das sind die typischen Fragen, die Geschädigte von Straftaten auch haben. Und da kann die Restorative Justice ansetzen. Da kann die Restorative Justice ansetzen und kann da eben Antworten liefern oder kann Räume schaffen, damit sich wirklich auch die Geschädigten von Straftaten austauschen können, damit sie diese Fragen stellen können, damit sie auch die Möglichkeit haben zu sagen, was ihnen passiert ist. Und das zu einem weitaus stärkerem Ausmaß, als sie das in einem Strafprozess tun können.
Wir haben jetzt kurz die Geschädigtenseite beleuchtet. Können Sie noch ein, zwei Worte dazu verlieren, wie auch auf Täter-Täterinnen-Seite es zu einer Ruptur kommt mit der Straftat und da dieses Bedürfnis nach Restoration aufkommt?
Wir haben ja oft den Eindruck von TäterInnen, dass sie eher gefühlskalt agieren, dass sie eher auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, dass sie durch das, wie wir sie wahrnehmen, auch vielleicht im Strafprozess eben eher wie entmenschlicht wahrgenommen werden. Dabei ist meine Erfahrung mit StraftäterInnen, dass das in 99% der Fälle nicht der Fall ist, sondern dass StraftäterInnen sehr oft beschäftigt sind nach Straftaten mit großer Scham, mit Traurigkeit, mit Selbstunverständnis über das, was sie getan haben. Und mit dem großen Bedürfnis auch auf menschlicher Ebene wieder etwas gut machen zu können. Dass es wirklich TäterInnen komplett kalt lässt, was sie den Opfern angetan haben, habe ich zumindest im Restorative Justice-Kontext nie mitbekommen. Manchmal wird das versteckt hinter einer Maske von Coolness, gerade bei Jugendlichen. Und im Strafprozess führen natürlich wichtige rechtsstaatliche Garantien dazu, dass diese Ebene teilweise gar nicht zum Tragen kommt. Wenn zum Beispiel eben aus prozesstaktischen Gründen richtigerweise der Täter oder die Täterin gar keine Aussagen macht zu dem, was passiert ist. Und da kann die Restorative Justice eine Plattform sein, eben auch für den Täter, für die Täterin darüber zu reden und diese Teile, diese eigenen Verstrickungen mit der Straftat zu lösen oder wieder auf eine andere Ebene zu bringen.
Könnte man sagen, dass es auch ein Ziel der Restorative Justice ist, den Täter auch mehr als Menschen zu betrachten und weniger nur als Täter oder als Täterin?
Das ist auf jeden Fall so. Das ist auf jeden Fall das Ziel der Restorative Justice und das ist das, was eben meiner Erfahrung nach in den Verfahren auch sehr, sehr oft passiert. Das ist genau das, was passiert und was den Geschädigten, den Betroffenen von Straftaten dann oft auch unglaublich hilft, in ihrem eigenen Verstehensprozess, in ihrem eigenen Heilungsprozess zu erkennen, dass sie da kein Monster vor sich haben, sondern einen Menschen aus Fleisch und Blut. Und das macht es oft leichter, auch mit der Angst umzugehen, dass es wieder passiert.
Wir haben bisher auf eine recht hohen Flughöhe darüber gesprochen, was Restorative Justice ist. Sie haben aber auch erwähnt, Sie hatten bereits in der Praxis damit zahlreiche Berührungspunkte. Können Sie uns etwas mehr darüber erzählen? Was sind denn die genauen Methoden, die angewandt werden, die Praxisbeispiele für Restorative Justice? Welche Personen sind daran beteiligt und welche Funktionen nehmen diese Personen ein? Sind da Täter, Täterin, Opfer oder auch die größere Gesellschaft irgendwie noch involviert?
Ja, die Frage kann man nur beantworten, je nach der Form des Verfahrens, das gewählt wird im Rahmen der Restorative Justice. Und da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ganz unterschiedliche Formen. Worauf ich mich jetzt in meiner Erzählung bisher am stärksten bezogen habe, das ist der sogenannte Täter-Opfer-Ausgleich oder die Mediation im engeren Sinne, wo die Person, die die Tat begangen hat und die Person, die durch die Tat geschädigt wurde, miteinander in Kontakt gebracht werden, ein Gespräch zwischen beiden moderiert wird, gut vorbereitet wird durch Vorgespräche und sich dann eben die beiden treffen und miteinander über die relevanten Themen sich austauschen. Die Methode, die da verwendet wird seitens der Moderation, ist die Methode der Mediation. Die Mediation ist ja eigentlich eine Methode, wie man eben in einer Konfliktsituation miteinander redet. Und da gibt es ganz verschiedene Taktiken, wie man das macht, wie man versucht, miteinander zu kommunizieren, ohne dass neue Schäden entstehen. Zum Beispiel, das ist das, was wir in der Gesellschaft ja schon an vielen Stellen auch schon gelernt haben, dass es eben gut ist, wenn man sich verständigen will, dass man nicht mit neuen Vorwürfen anfängt, dass man von sich selber spricht, dass man sich eben gegenseitig nicht beleidigt. Und es gibt auch ganz technische Möglichkeiten, die zum Beispiel mit Sitzordnungen zusammenhängen, dass man dann zu Beginn des Gesprächs etwa die Sitzordnung so anrichtet, dass die betroffenen Personen eher auf den Mediator ausgerichtet sind und im Laufe des Gesprächs sich eher einander zuwenden, um auch das, was wir hoffen, was passiert, eben dieses sich miteinander wieder verständigen können, auch dadurch zu unterstützen. Eine klassische Form der Restorative Justice, in der, denke ich, so alle Prinzipien der Restorative Justice gut beachtet werden, das sind sogenannte Kreisverfahren. Das sind Verfahren, in denen neben eben dem konkreten Tatverantwortlichen und neben dem konkreten Tatgeschädigten oder der Tatgeschädigten zum Beispiel auch Angehörige dabei sein können oder auch VertreterInnen der weiteren Gesellschaft, wie zum Beispiel auch PolizistInnen oder auch VertreterInnen der Justiz könnten dabei sein oder Menschen, die in der Gemeinde Verantwortlichkeit haben und man in einem weiteren Kreis über diese Straftat und die Folgen, die das auf unterschiedlichen Ebenen hatte, reden kann und auch über die Bedürfnisse, die die unterschiedlichen Menschen haben, damit diese Straftat wieder gut gemacht wird. Und eine dritte Form sind Circles, in denen es gar nicht darum geht, konkrete TäterInnen und konkrete Opfer miteinander in einen Kreis zusammenzubringen, sondern Opfer von Straftaten mit TäterInnen von Straftaten zusammengebracht werden, zum Beispiel auch mit Straftaten der gleichen Kategorie, zum Beispiel Raub, um dann eben TäterInnen-Perspektiven und Opferperspektiven miteinander austauschen zu können und alles sagen zu können, was einem da auf dem Herzen liegt.
Sind diese Verfahren vertraulich oder gibt es auch eine Öffentlichkeitsbeteiligung, wenn man ja bedenkt, dass auch die Öffentlichkeit dann Interesse an der Mediation im weiteren Sinne hat?
Die Verfahren an sich, das, was gesprochen wird, ist streng vertraulich. Das ist ein wichtiges Prinzip der Restorative Justice, dass eben das, was in diesen Verfahren gesprochen wird, nicht nach außen drängt. Und ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass Menschen sich wirklich öffnen können, dass sie eben wirklich einen sicheren Raum bekommen, wenn sie über ihr Innerstes erzählen. Und das ist ja genau das Ziel dieser Restorative Justice-Verfahren, dass wir eben wegkommen von unseren Masken, mit denen wir im Alltag eigentlich unterwegs sind, weil wir denken, wir müssen uns schützen und gerade eben im Kontext von Strafverfahren wegkommen und hinkommen zu dem, uns wirklich als Menschen zu begegnen und wirklich ehrlich über das zu reden, was uns betrifft. Und dazu braucht es wirklich diesen sehr sicheren Raum. Ja.
Wir haben bereits über die Freiwilligkeit als Prinzip der Restorative Justice und auch über die Vertraulichkeit gesprochen. Welche weiteren Prinzipien könnten Sie noch etwas herauskristallisieren, die Restorative Justice-Verfahren kennzeichnen?
Die Fachlichkeit der Person, die die Verfahren moderiert. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass die Menschen, die dafür verantwortlich sind, eben genau diesen sicheren Raum zu halten, dass die gut ausgebildet sind, dass die auch gut achten können darauf, wann Dinge in eine falsche Richtung gehen, die auch geschult sind, wir nennen es heute traumaorientiert, auch geschult sind, dass sie halt eben auch merken, gerade wenn Geschädigte von Straftaten vielleicht in etwas abrutschen, was nicht gut ist. Die Vorbereitung der Verfahren spielt damit zusammen. Also man sollte bevor man Menschen zusammenbringt, die über Straftaten miteinander verbunden sind, sollte man wirklich alle gut vorbereiten. Also man sollte sowohl die Opfer sehr gut vorbereiten, man sollte sehr gut auch eben wissen, wo sind diese gefährlichen Punkte, wo die Moderation aufpassen muss, dass es nicht abrutscht, und auch auf der Täterinnenseite gut informieren, worum es eigentlich geht. Und das ist so nach meinem Verständnis auch die halbe Miete. Ansonsten gibt es nach den Prinzipien des Europarats auch die Empfehlung, dass Restorative Justice immer möglich sein soll. Immer möglich sein soll, in allen Stadien des Verfahrens möglich sein soll und auch nicht auf bestimmte Straftaten begrenzt sein soll.
Das wäre direkt meine nächste Frage gewesen eigentlich. Ist Restorative Justice denn wirklich für jedes Vergehen und jedes Verbrechen anwendbar? Gibt es da Einschränkungen? Sollte man auf leichte Taten begrenzen?
Generell gibt es für diese Idee der Restorative Justice überhaupt keine Einschränkungen auf Straftaten und auch nicht auf die Schwere von Straftaten. Und in der Praxis ist es anders. Also wir untersuchen ja die Anwendung von Restorative Justice in den Ländern des Europarats aktuell. Und in der Praxis ist es anders, dass häufig bestimmte Straftaten ausgeschlossen sind. Und häufig ist es so, oder in manchen Ländern ist es so, dass es gerade die schwereren Straftaten sind. Und das widerspricht dem Prinzip von Restorative Justice. Weil eine Gefahr von Restorative Justice ist, dass immer dann, wenn sie auch Alternativen haben zum Strafrecht, diese noch zusätzlich eingesetzt werden und dann ein sogenannter Net-Widening-Effekt eintritt. Das bedeutet, dass man eben mehr macht als vorher, nur weil man es kann. Aber nicht, weil es unbedingt notwendig ist. Und Sie sind ja Öffentlichrechtlerinnen. Insofern wissen Sie, dass da der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz uns ja eigentlich davor bewahren soll, so etwas zu tun. Und deswegen ist es ein Grundsatz der Restorative Justice, dass eigentlich bei leichten Straftaten, in denen das Bedürfnis nicht wirklich besteht, nach diesem Austausch, man die Restorative Justice eher nicht anwenden soll, um der Gefahr des Net Widening entgegenzuwirken. In manchen Ländern ist es so, dass Fälle häuslicher Gewalt ausgeklammert sind aus dem Katalog der Straftaten, auf die man Restorative Justice anwenden kann. Und in manchen Ländern ist es so, dass Straftaten häuslicher Gewalt gerade der Anwendungsbereich sind für Restorative Justice. Also da entdecken wir gerade Unterschiede in Europa, die sehr interessant sind. Aber grundsätzlich ist die Antwort, dass sich jede Straftat eignet. Und grundsätzlich ist meine Antwort auch, dass immer dann, wenn Personen, die von Straftaten betroffen sind, auf der einen oder anderen Seite sich diesen Austausch wünschen, dass es schön wäre, wenn wir den ermöglichen könnten.
Das ist noch interessant. Also jetzt gerade das Beispiel der häuslichen Gewalt oder besonders schwere Verbrechen. Was ist da der Hintergrund oder das Motiv, dass man da die Restorative Justice ausklammert? Ist es ein Schutzbedürfnis, das man da anstrebt? Und falls ja, wird dem nicht bereits durch das Kriterium der Freiwilligkeit Genüge getan?
Das ist eine sehr gute Frage und genau so vermute ich es. Ich vermute es auch in der Diskussion, die wir auch in der Schweiz führen, vermute ich, dass die Idee dahinter ist, dass insbesondere Frauen als Opfer von häuslicher Gewalt geschützt werden müssen davor, dass es dann ein Verfahren gibt, in dem ihnen suggeriert wird, danach ist dann alles gut, und in denen sie vielleicht auch überredet werden könnten, an ihnen teilzunehmen, damit hinterher die Strafe gemildert werden könnte für den Täter. Es gibt einen kriminologischen Hintergrund auch dafür. Das ist das sogenannte Wissen um den Circle of Violence, der so funktioniert, dass gerade nach Straftaten häuslicher Gewalt wir verschiedene Phasen erkennen können. Nachdem es zu einem Fall häuslicher Gewalt gekommen ist, kommt es dann erstmal eben auch zu einem Erschrecken häufig auf der Täterseite, verbunden mit einem Versöhnungsprozess, in dem er sich entschuldigt, in dem er sagt, dass er alles tut, damit es wieder gut wird. Und wenn dann die Personen wieder zusammenkommen und dann zusammen weiterleben, ist es dann häufig so, dass sich dann doch wieder das alte Muster aufstaut und dazu führt, dass sich das wieder erneut in häuslicher Gewalt entlädt. Und diesen Zirkel zu durchbrechen ist aus Sicht der Opferhilfestellen, die eben insbesondere Frauen, es gibt auch Männer, die betroffen sind von häuslicher Gewalt, aber insbesondere geht es hier um Frauen, die geschützt werden durch diese Angebote. Und es ist denen ein ganz großes Anliegen, diesen Circle of Violence zu durchbrechen, zu Recht. Und ich glaube, es besteht die Befürchtung, dass man durch eine Teilnahme an Restorative Justice-Prozessen zwar diese Versöhnungsphase unterstützt, aber dieses Muster nicht aufbricht, das dann hinterher wieder zu erneuter häuslicher Gewalt führt. Ich sehe das anders. Ich habe sehr wohl die Hoffnung, dass in einem Restorative Justice-Verfahren geschehen kann, zu erkennen, worauf dieses Muster basiert und wie man dieses Muster durchbrechen kann. Also ich sehe das optimistischer. Vielleicht eben auch durch diese Praxiserfahrung, die ich habe, wo ich meine, wirklich gesehen zu haben, dass auch die TäterInnen sich in diesen Verfahren nicht immer, aber sehr oft doch sehr öffnen und sehr oft sehr gut reflektieren und sehr oft Dinge erkennen, auch über sich. Insofern habe ich persönlich die Hoffnung, dass es anders ist, und offenbar gibt es auch in anderen Ländern in Europa die Erfahrung, dass das anders ist.
Gibt es denn gerade in den Ländern, die Sie im Moment untersuchen, gibt es da Erfolgsbeispiele, sage ich jetzt mal, Länder oder Verfahren oder Anwendungspraktiken von Restorative Justice, die Sie als besonders beispielhaft, vorteilhaft erachten, solche, wo das weniger gut klappt? Gibt es beispielsweise auch gerade, weil Sie in die deutsche und die Schweizer Praxis einen vertieften Blick gewagt haben, gibt es da auch noch markante Unterschiede?
Es ist natürlich die Frage, was bezeichnet man wie und wo als Erfolg? Also generell würde ich sagen, mit Blick auf Europa, dass in Belgien und in den Niederlanden die Restorative Justice im Strafrecht und auch über das Strafrecht hinaus sehr stark ausgebaut ist. Und wenn wir von Erfolgsländern sprechen, würde ich diese beiden Länder auch nennen. Was beide Länder eint, ist, dass es eine sehr starke Infrastruktur gibt für Restorative Justice. Also es gibt sehr viele Stellen, es gibt eine gute Ausstattung, eine gute Finanzierung für Stellen, die Restorative Justice machen, wo man sich hinwenden kann. Das wird gut ausgestattet mit Geldern, es bekommt Anerkennung, es ist ja anerkannt in dem Land, dass das eine gute Begleitung, Alternative, Ergänzung ist zum Strafrecht. In Deutschland ist es zum Beispiel so, dass die Restorative Justice im Gesetz sehr stark ausgebaut ist. Also in Deutschland ist Restorative Justice tatsächlich bei jeder Straftat möglich und in jeder Stufe des Verfahrens ist Restorative Justice möglich. Die Anwendungspraxis zeigt aber, dass es doch relativ selten genutzt wird. Also wenn wir uns die neueste Statistik angucken, dann sind es so um die 30.000 Fälle von Restorative Justice pro Jahr, was erstmal für uns als Schweiz natürlich total viel klingt. Aber bei 5 Millionen Verfahren in der polizeilichen Kriminalstatistik ist es dann natürlich dann trotzdem nur ein Bruchteil. Ne? Wir versuchen das gerade zu ermitteln, eben bei den europäischen Ländern, die an unserer Studie zurzeit teilnehmen. Und es scheint doch ein sehr starkes Muster zu sein, dass auch da, wo Restorative Justice auf gesetzlicher Ebene gut ausgebaut ist, die Anwendungspraxis weit hinter diesen Möglichkeiten zurückbleibt. Und die Anwendungszahlen dort, wo sie überhaupt erfasst sind, das ist immer im strafrechtlichen Bereich auch ein großes Problem. Was wird eigentlich registriert? Was wird erfasst? Da, wo es erfasst wird, wir sehen können, es ist immer nur ein Bruchteil, eben mit Ausnahme Belgien und den Niederlanden.
Wie kann man sich das erklären? Liegt das an fehlender Akzeptanz? Liegt das an fehlender Bekanntheit? Liegt es an fehlender Bereitschaft der Behörden, diese Praktiken dann auch wirklich anzuwenden? Können Sie das bereits uns erste Erkenntnisse liefern?
Meine These ist, dass es vor allen Dingen an fehlenden Ressourcen liegt. Also, dass in den Ländern, wo keine Ressourcen vorhanden sind, eine Infrastruktur aufzubauen, um Restorative Justice durchzuführen, dass da die Restorative Justice in der Praxis dann auch eine geringe Rolle spielt. Das ist auf jeden Fall eine These, die sich für mich auch aufgrund dessen, was wir sehen können, auch stark erhärtet. Und natürlich kann man sich dann aber fragen, was ist der Hintergrund dafür, dass es nicht so viele Ressourcen gibt? Und teilweise ist sicherlich der Grund, dass es sich um Länder handelt, die auch im Justizsystem, was ja in der Regel vom Budget her immer noch ein relativ gut ausgestattetes System ist, im Vergleich zum Beispiel zum Sozialsystem, dass es auch im Justizsystem in manchen Ländern einfach wenig Geld gibt, das zur Verfügung steht und das eben auch genutzt werden kann, um Alternativen zu den vorhandenen Justizvollzugsanstalten oder den vorhandenen Justizmöglichkeiten auszubauen. Und das andere sind die Gründe, die Sie gerade genannt haben. eine Reserviertheit gegenüber diesen Ansätzen, die häufig auch falsch verstanden werden, glaube ich, die häufig gesehen werden als ein nettes Hai-Tai-Tai zwischen Beteiligten an Straftaten, wo häufig vermutet wird, dass TäterInnen sich durch diese Verfahren leicht aus der Verantwortung stehlen können, was Sie auch vorhin schon angesprochen haben. Man häufig befürchtet, dass man dem Opferschutz damit keinen Gefallen tut. Und das sind alles Dinge, die ich meine, mit Blick auf die Erfahrung von Restorative Justice kann man das wirklich gut ausräumen. Also für mich bedeutet eine Teilnahme an einem Restorative Justice-Verfahren für die Täterseite keinesfalls ein Herausstehlen aus der Verantwortung, sondern ich glaube, dass man sich nirgends seiner Verantwortlichkeit so stark stellen muss wie in diesen Verfahren. Im direkten Kontakt mit den Menschen, denen man etwas angetan hat oder mit Menschen, denen etwas angetan wurde durch Straftaten. Und ein ganz großer Grund ist, glaube ich, auch die Bekanntheit. Also ich glaube, dass in vielen Ländern viele Menschen gar nicht wissen, dass es solche Möglichkeiten gibt, weshalb ich auch sehr froh bin, dass wir auch heute darüber sprechen zum Beispiel. Das war zumindest auch immer was in Deutschland, was ich gedacht habe, dass es einfach so viele Leute gar nicht wissen, dass es in auf jeder Stufe des Verfahrens theoretisch die Möglichkeit gibt. Und dann ist das natürlich auch wieder verbunden mit den Ressourcen und mit der Finanzierung. Also natürlich, wenn Sie ein Land haben, wie zum Beispiel in den Niederlanden, wo in solchen Fällen klar ist, dass der Staat auch die Kosten übernimmt für die Verfahren, dann ist das natürlich eine viel niedrigere Hürde, als wenn ich als Opfer einer Straftat zwar theoretisch weiß, dass ich einen Anspruch oder dass es die Möglichkeit gibt, ein Restorative Justice Verfahren durchzuführen, aber es ist nicht klar, wer das bezahlt. Und ich muss das vielleicht am Ende selbst bezahlen, zusätzlich zu all den Schäden, die ich durch eine Straftat habe. Das ist natürlich dann vielleicht nicht gerade förderlich.
Spielen da auch soziokulturelle Faktoren mit in eine Rolle? Bei der Recherche auf das heutige Interview sind wir auch darauf gestoßen, dass Restorative Justice historisch, speziell aus der Praxis von Indigenous Communities, auch herauswuchs. Ist es da in diesen, sage ich jetzt mal, in Ländern, wo gerade die indigene Bevölkerung etwas etabliert ist, wird es da öfter praktiziert als jetzt in anderen Staaten?
Ja, wenn wir über Europa hinausgehen, dann ist das auf jeden Fall absolut richtig. In Neuseeland im Jugendstrafrecht zum Beispiel spielt Restorative Justice eine ganz große Rolle. Ich möchte in dem Zusammenhang sagen, dass wir nicht romantisieren sollten, dass Restorative Justice Verfahren sind, die wir jetzt von indigenen Völkern übernommen haben und ausgebaut haben. Ich weiß aus der indigenen Community, dass das auch uns ein wenig vorgeworfen wird, wenn wir solche Narrative bedienen, weil sie sagen, das, was wir machen, das ist was anderes als das, was ihr jetzt mit Restorative Justice macht, weil bei uns auch der spirituelle Aspekt eine ganz große Rolle spielt, der eben, so wie wir ja heute Restorative Justice durchführen, vielleicht bei manchen auch im Hintergrund eine Rolle spielt, aber ja nicht offiziell. Davon möchte ich auf jeden Fall warnen, dass wir da so im Sinne kultureller Aneignung denken, dass wir jetzt indigen gewachsene Prozesse durchführen und uns da jetzt ganz nah fühlen, auch der indigenen Community. Was in Neuseeland aber geschehen ist, das ist, dass man gemerkt hat, dass man an den Strafstatistiken gesehen hat, dass die Maori-Jugendlichen sehr, sehr stark überrepräsentiert sind im System. Und man auch gemerkt hat, dass man mit den klassischen Strafverfahren diese Gruppe vielleicht nicht gut erreicht, weil natürlich eben in klassischen Strafverfahren auch Kommunikationsfähigkeiten eine große Rolle spielen, die Sprache eine große Rolle spielt, wie man sich in der Gesellschaft auf Augenhöhe mit anderen oder eben nicht auf Augenhöhe begegnet. Das ist vielleicht genau das, was auch in diesem Fall eine Rolle spielt, dass man bestimmte Hierarchien einhalten muss, dass es bestimmte Codes gibt, die man vielleicht nicht unbedingt kennt, wenn man so nicht groß geworden ist und dass das dann eben zu Benachteiligungen führt, auch eben dieser Gruppen. Und deshalb hat man sich bemüht, Restorative Justice-Elemente einzufügen, um diese Gruppen auch zu unterstützen und auch Kommunikationswege zu eröffnen, die vertrauter sind. Und das hat dann dazu geführt, dass die Erfolgsstories, die man damit schreiben konnte, die guten Erfahrungen, die man damit gemacht hat, dass man Restorative Justice regelmäßig anwendet und dass das fast das normale Strafverfahren im Jugendstrafrecht in Neuseeland
verdrängt hat. Also dass quasi immer Restorative Justice-Verfahren vorgeschaltet werden und nur dann, wenn man da auch wirklich keine Lösung finden kann, wenn man merkt, darüber hinaus bestehen noch Bedürfnisse, die ja nicht abgedeckt werden können, kommt es zu einem klassischen Strafverfahren wie bei uns.
Wir haben bereits über die Verantwortung der Täter und Täterinnen gesprochen. Klassisch gesehen, das Strafrecht bestraft, Restorative Justice soll aber wiederherstellen oder soziale Beziehungen reparieren. Das zumindest suggerieren die Begriffe auf den ersten Blick. Sind sie denn wirklich als Gegenteile zu verstehen oder haben Restorative Justice und das Strafrecht unabhängig voneinander Bestand?
Darauf gibt es verschiedene Antworten. Das ist umstritten, wie wir so schön sagen in unserem Jus-Studium. Wie man antwortet, das kommt darauf an, ob man Restorative Justice als Alternative zur Strafe versteht oder als Ergänzung zur Strafe. Ich gehöre zu denjenigen, die Restorative Justice als Ergänzung zum Strafrecht begreifen. Ursprünglich groß geworden in unserem heutigen Europa ist Restorative Justice aber durch eine Bewegung, die ganz stark gesagt hat, Restorative Justice soll das Strafrecht ersetzen. Nils Christie, ein Kriminologe aus Skandinavien, hat den Abolitionismus sehr gefördert, hat gesagt, wir sehen in den 1970er Jahren, wir sehen, das Strafrecht ist gescheitert, wir schaffen es nicht, durch das Strafrecht unsere Gesellschaft zu befriedigen, wir brauchen andere Lösungen. Das Strafrecht hat den Menschen die Konflikte, die eben diese persönlichen, diese emotionalen Konflikte aus der Hand genommen und versucht, das für die Menschen zu lösen. Das funktioniert nicht. Wir sollen den Menschen die Verantwortung für ihre Konflikte wieder an die Hand geben. Und das machen wir am besten durch Restorative Justice-Verfahren. Ich sehe das nicht so elementar. Ich glaube, dass Strafrecht und Restorative Justice auch unterschiedliche Bedürfnisse adressieren und dass wir gucken sollten, dass beides möglich ist und dass wir es nicht gegeneinander ausspielen.
Jetzt, wenn wir gleich bei diesem Overlap sind von Restorative Justice und Strafrecht oder eben nicht, hat denn Restorative Justice nebst der Restoration, der, sag ich jetzt mal, Wiedergutmachung im weiteren Sinn, auch weitere Funktionen? Zum Beispiel hat sie auch einen präventiven Effekt? Hat sie zu einem Teil auch eine retributive Wirkung? Gibt es da auch diese Aspekte der Restorative Justice oder empirische Forschung dazu?
Es gibt empirische Forschung zu Restorative Justice. Und wenn Sie das ansprechen, was wir wissen darüber, wie Restorative Justice wirkt auf Rückfallraten, dann können wir sagen, mit allem, was wir wissen, und dazu komme ich gleich, das muss ich leider ein bisschen ausführen. Wir können auf jeden Fall sagen, dass wir keine Anzeichen dafür haben, dass die Teilnahme an Restorative Justice-Verfahren dazu führt, dass Menschen stärker rückfällig werden als vorher. Und wir haben einige Tendenzen, dass Restorative Justice sich positiv auf Rückfallfreiheit auswirkt. Da haben wir Tendenzen, aber die Problematik ist, dass wir mit sozialwissenschaftlichen Methoden das nicht lupenrein nachweisen können. Damit wir das könnten, müssten wir experimentelle Kontrollgruppendesigns bilden. Das heißt, wir müssten eben zufällig Menschen zuweisen zu einer Gruppe, die an Restorative Justice-Verfahren teilnimmt und einer Gruppe, die das nicht tun, und müssten dann die Wirkungen untersuchen und müssten auch ausschließen können, dass es andere Faktoren außer eben dieser Restorative Justice-Teilnahme sind, die auf den Rückfall wirken oder eben auch nicht wirken. Und das können wir methodisch nicht. Wir haben einzelne Studien, die versuchen da auch quasi experimentell, also vergleichbare Versuchsgruppen irgendwie zu bilden, wo man so viel wie möglich ausschließt, zum Beispiel Faktoren der Zuweisung oder, und die zu dem Ergebnis kommen, dass wir eben sagen können, ja, da haben wir positive Tendenzen, aber wie gesagt, den lupenreinen Nachweis können wir nicht führen. Was wir haben im Bereich der Restorative Justice, wir haben sehr viel qualitative Forschung. Also wir haben sehr viele Studien, die Interviews führen zu Veränderungen durch diese Verfahren bei TäterInnen, bei Opfern, die diese Verfahren beobachten. Und die sind durchweg positiv, das muss man sagen. Also es gibt es auch, dass Opfer nach der Teilnahme an Restorative Justice-Verfahren mit bestimmten Dingen ihre Unzufriedenheit äußern. Das kommt schon auch vor. Und auch wenn wir das versuchen, zahlenmäßig auszudrücken, können wir eben sagen, ganz überwiegend sind sowohl Straftatbetroffene als auch eben Straftatverantwortliche nach der Teilnahme an Restorative Justice zufrieden und sagen, dass ihnen das was gebracht hat. Also, dass sie das weitergebracht hat und dass ihnen das geholfen hat, mit den Folgen der Straftat besser zurechtzukommen.
Schon nur, um mal diese Fragen etwas ausformulieren zu können und vielleicht auch beantwortet zu erhalten auf beiden Seiten.
Genau, ja. Genau. Und das ist eben das, was Opfer von Straftaten hinterher oft sagen, gerade wenn Restorative Justice nach schweren Straftaten stattfindet, dass sie wirklich das, worüber wir vorhin auch schon gesprochen haben, dass sie sagen, sie können eben die Person gegenüber wieder als ein Mensch wahrnehmen und nicht als ein Monster, was sehr viel von diesen drängenden, bohrenden Fragen, wie konnte das passieren, wie kann ein Mensch mir sowas antun, dass sich dann doch verändern kann. Ja? Eben, Restorative Justice ist kein Allheilmittel und Restorative Justice kann, glaube ich, auch bei bestimmten Schäden auch wirklich nur ein Element sein und wir müssen auch Opfer von Straftaten auf allen anderen Ebenen gut unterstützen und ihnen da Heilungsmöglichkeiten an die Hand geben. Aber Restorative Justice kann manchmal eben auch der entscheidende Faktor sein, um mit bestimmten Themen auf bestimmten Ebenen besser mit dem klarzukommen, was einem geschehen ist.
Ich würde nun gerne ein Tool davon im Schweizer Recht etwas genauer mit Ihnen anschauen wollen. Und zwar Artikel 53 StGB, der regelt die Wiedergutmachung und ist allerdings nur anwendbar, wenn die Strafe gering ausfallen würde und ein geringes öffentliches Interesse sowie ein geringes Interesse der geschädigten Person an der Strafverfolgung besteht. Dann ermöglicht dieser Artikel eben den Verzicht auf Strafverfolgung und Bestrafung. Was ist jetzt unter dieser Form der Wiedergutmachung zu verstehen und bestehen da Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede mit der Restorative Justice?
Es bestehen Gemeinsamkeiten. Man kann natürlich den Artikel 53 als eine Form der Restorative Justice ausgestalten. Aber darauf kommt es dann eben auch an. Also ich würde sagen, wir können Artikel 53, die Wiedergutmachung, dann als Restorative Justice bezeichnen, wenn die Prinzipien der Restorative Justice gut eingehalten sind. Das bedeutet die freiwillige Teilnahme, das bedeutet eben diese vertrauensvolle Atmosphäre, das bedeutet die Fachlichkeit eines Mediators, einer Mediatorin und das bedeutet, dass die Beteiligten bestimmen, worum es gehen soll, dass das eben niemand vorgibt. Hier muss jetzt eine Geldausgleichszahlung geschehen und die muss so und so hoch sein, sondern dass das eben die Beteiligten miteinander aushandeln, was die richtige Wiedergutmachung ist. Und dann ist das ein gutes Instrument und das ist eine gute Möglichkeit und leider, aber eben sehr eng begrenzt im schweizerischen Strafrecht auf Straftaten, ja, minderer Schwere.
Ja. Ist es denn bei 53 StGB genauso, dass eben auch diese Wiedergutmachung zumindest per Gesetz stattfindet, selbst wenn das Opfer nicht präsent ist, selbst wenn kein Mediator, Mediatorin am Prozess teilnimmt und der Täter, die Täterin quasi einfach eine Wiedergutzahlung in Form einer Geldzahlung leistet? Und kann das dann wirklich als Restorative Justice noch benannt werden?
Ich tue mich schwer damit zu sagen, von vornherein, nein, wenn es das ist, was das Interesse des Opfers ist und wenn es das ist, was auch der Täter, die Täterin gerne leisten möchte, um den Schaden wieder gut zu machen, dann kann man das auch als Restorative Justice begreifen. Wenn es eben von vornherein wie quasi schematisch vorgegeben ist, dass man ja wie einen Prozess generiert, in dem nur mit Briefen hin und her über die Höhe der Summe der Wiedergutmachung verhandelt wird, dann finde ich das eher schwierig. Also es kommt darauf an, ja, inwiefern wirklich die Bedürfnisse der Beteiligten adressiert sind. Und natürlich ist die materielle Wiedergutmachung auch ein großes Bedürfnis für Opfer von Straftaten. Das ist natürlich so, aber eben längst nicht die einzige. Mhm. Und in der Regel und natürlich gerade bei schweren Straftaten auch nicht die größte.
Wir haben bereits darüber gesprochen, dass Artikel 53 Strafgesetzbuch auch den Verzicht auf Strafverfolgung und damit einhergehend Bestrafung ermöglicht. Ist es denn bei Restorative Justice immer so, dass ein Täter oder eine Täterin automatisch eine Strafmilderung erhält bei Teilnahme an solchen Prozessen?
Da, wo Restorative Justice in das Strafrecht eingebunden ist, ist es in aller Regel so, dass das eine Kannbestimmung ist, also dass das eine Ermessensbestimmung ist und dass das in den Händen des Gerichts liegt oder auch der Staatsanwaltschaft, ob beispielsweise das Verfahren eingestellt werden soll oder ob es zu einer Strafminderung führt. Meines Erachtens ist das auch richtig so und es sollte keinen Automatismus geben. Und gleichzeitig muss es die Möglichkeit geben, wenn wir davon ausgehen, dass die Höhe der Strafe eben ja auch den Strafzwecken entspricht. Und da geht es natürlich auch um die Höhe der Strafe in Verbindung mit dem öffentlichen Interesse an der Bestrafung und das öffentliche Interesse nach einer erfolgreichen Verständigung zwischen TäterInnen und Opfern, die dazu geführt haben, dass die Folgen der Straftat bearbeitet werden konnten, führt natürlich auch dazu, dass das öffentliche Interesse an der Bestrafung sich verringert. Und das sollte sich dann auch auswirken in einer geringeren Strafe. Aber einen Automatismus sollte es nicht geben und gibt es, soweit ich das sehen kann, auch nicht.
Jetzt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist 53 StGB so ein bisschen eine enge Anwendungsform von Restorative Justice. Gibt es denn da noch andere Anwendungsfälle der Restorative Justice in der Schweiz?
Ja, was ich denke, was ein sehr guter Ansatz ist, eine sehr gute Ausprägung von Restorative Justice in der Schweiz, sind Kreisverfahren im Justizvollzug, die vom Schweizerischen Forum für Restorative Justice durchgeführt werden, organisiert werden, konzipiert werden, eben auch nach einem eigenständigen Konzept, das für die Schweiz angepasst wurde an ähnliche Konzepte, ähnliche internationale Konzepte. Und in diesen Kreisverfahren kommen Gefangene in Justizvollzugsanstalten zusammen mit Opfern von Straftaten, aber eben nicht mit ihren eigenen Opfern, sondern mit Opfern ähnlicher Straftaten. Und nach einem bestimmten Programm werden verschiedene Themen angesprochen. Der Prozess ist so gestaltet, dass man gewissermaßen auch immer mehr in die Tiefe geht und dass jeder auch die Möglichkeiten bekommt, alles auszusprechen, was es auszusprechen gibt. Und ich glaube, dass diese Kreisverfahren vor dem Hintergrund der Freiwilligkeit und vor dem Hintergrund der Bedürfnisse der Beteiligten ein sehr gutes Beispiel sind. Natürlich könnte man sagen, wenn dieses Verfahren so ausgestaltet wird, dass Gefangene daran teilnehmen müssen, um Hafterleichterungen zu bekommen oder um Lockerungen zu bekommen oder um vorzeitig entlassen zu werden, dann hätten wir wieder eine Verstrickung mit dem Strafverfahren, die die Freiwilligkeit berühren würde. Das wäre nicht im Sinne der Restorative Justice. Aber wenn man, und so wird es getan in der Schweiz, darauf achtet, dass es da keine wirklichen Verquickungen geben kann, dann ist das, meine ich, ein sehr guter Anwendungsbereich.
Ist denn Idee dahinter, dass auf TäterInnenseite die Motive für eine bestimmte Tat dahinter ähnlich sind, aber auch auf Seiten der Geschädigten, da die Erfahrungen ähnlich sind, damit dieser Austausch und da auch eine Restoration stattfinden kann. Obwohl jetzt der konkrete Täter, Täterin und vielleicht das konkrete Opfer in diesem Fall jetzt nicht präsent sind.
Genau, dabei kann es natürlich um Motive gehen, aber es kann auch um bestimmte ähnliche Tatsituationen gehen. Mhm. Zum Beispiel in Raubsituationen oder bei Erpressungssituationen, wenn dann das Opfer berichtet von der ganz großen Angst, die auch um die Familienangehörigen, die auch im gleichen Raum waren, entstanden sind und dass das die größte Angst war und vielleicht die Tatperson auch bei einer anderen Familie in einer ähnlichen Situation war. Und es geht darum, die Angst jemandem gegenüber aussprechen zu können, der so eine Angst verursacht hat. Und zu merken, dass das ankommt, dass das Gegenüber das sehen kann, dass das eine fürchterliche Situation war. Und wenn dann vielleicht auf der anderen Seite die Tatperson erklärt, okay, ich war in einem ganz anderen Film, aber ich hätte niemals dem Familienangehörigen, der Ehefrau oder der Tochter, ich hätte der niemals etwas angetan. Ich wollte das Bedrohungsszenario, aber ich wollte niemals verletzen. Das kann im Einzelfall dazu führen, dass auf der Opferseite dieses einfach nur Sehen, dass der andere die Angst anerkennt, das kann schon was heilen, das kann schon was bewirken. Ja.
Ermöglicht es denn auch, dass es eben gerade nicht die konkreten Opfer und die konkreten Täterinnen sind, auch ein höheres Level an Abstraktion und damit ein besseres Verständnis, wenn man jetzt nicht seine eigenen Motive und das eigene Opfer, zu dem man vielleicht bereits eine vorbestehende Beziehung hatte, sieht, sondern etwas genereller sieht, was es mit Opfern und TäterInnen machen kann.
Ich glaube, das ist sehr gut so gesagt. Das müsste man natürlich auch diejenigen, die diese Verfahren durchführen in den Justizvollzugsanstalten, das müsste man die direkt mal fragen. Ich glaube, es ist einerseits das höhere Abstraktionslevel und ich glaube, es ist andererseits auch die größere Möglichkeit für Ehrlichkeit. Wenn ich nicht meinem direkten Täter etwas ins Gesicht sagen muss, was ich schrecklich fand, sondern das einer anderen Person sagen kann, dann ist es vielleicht leichter, weil wir Menschen sind ja doch im direkten Kontakt häufig doch auch eingeschränkt und wir sind auch sehr höflich und wir sind auch respektvoll und wir wollen uns auch nicht böse Dinge sagen oder wir wollen sagen, was den anderen vielleicht in eine unangenehme Situation bringt. Und vielleicht gelingt uns das leichter, eben wenn wir dann auf so einem etwas höheren Abstraktionslevel sind und es nicht der Person direkt sagen müssen. Das kann ich mir gut vorstellen.
Besteht denn im schweizerischen Strafrecht ein Reformbedarf, um den Anforderungen der Restorative Justice besser oder überhaupt gerecht werden zu können?
Ja, ich denke schon. Ich wäre froh, wenn wir mehr Möglichkeiten hätten, Restorative Justice in das Strafrecht auch einzubinden. Und grundsätzlich wäre es nicht unbedingt notwendig, dass wir das im Strafgesetz oder im Strafverfahrensrecht regeln. Ich glaube, nur wenn wir es nicht dort regeln, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Anwendungsquoten sehr gering bleiben. Also wenn wir es nicht in konkrete Verbindung bringen und im Strafrecht oder im Strafverfahrensrecht zumindest bestätigen, dass an jeder Stelle des Strafverfahrens auch Restorative Justice begleitend oder alternativ eingesetzt werden kann, dann glaube ich nicht, dass sich die Praxis so bald verändern wird. Insofern würde ich das sehr begrüßen, wenn auch wir in das Strafrecht oder in das Strafverfahrensrecht entsprechende Normen aufnehmen würden. Und worüber wir ja noch nicht geredet haben, gutes Beispiel in der Schweiz ist, glaube ich, auch die Mediation im Jugendstrafverfahren. Auch noch vergleichsweise eingeschränkt die Möglichkeit besteht, Mediation in Anspruch zu nehmen oder Mediation durchzuführen und dann daraufhin das Verfahren auch zu beenden. Also dann zu sagen, es ist eine Alternative gewesen in diesem Fall. Es besteht kein öffentliches Interesse mehr und das Verfahren muss nicht mehr fortgeführt werden.
Wenn wir bereits beim Jugendstrafrecht sind, welche Bedeutung hat denn die Mediation im Jugendstrafrecht und warum kommt sie gerade nur dort zum Tragen und auch nicht in anderen Strafverfahren?
Ich kann mir vorstellen, dass das damit zu tun hat, dass wir im Jugendstrafrecht doch ein anderes Menschenbild haben von den TäterInnen als im Erwachsenenstrafrecht und dass wir glauben, dass Jugendliche auch kommunikativen Verfahren eher zugänglich sind oder dass bei Jugendlichen Straftaten eher möglich ist, dass Täter und Opfer sich verständigen. Das hat auch eine gute kriminologische Grundlage. Also wir wissen im Jugendstrafrecht, dass es zum einen einfach sehr normal ist, Täter in einer Straftat zu werden. Das gehört zum Großwerden eigentlich fast dazu. Und wir wissen auch, dass der Überschneidungsgrad zwischen TäterInnen und Opfern sehr, sehr groß ist im Jugendstrafrecht. Und dass deswegen Erfahrungen auf beiden Seiten häufig vorhanden sind. Und aus meiner eigenen Erfahrung mit Mediation im Jugendstrafverfahren in Deutschland kann ich auch sagen, dass häufig, wenn es zum Beispiel um Körperverletzungsdelikte ging von Jugendlichen aus einer Gemeinde, dass es häufig auch so war, wer in meinem Verfahren der Täter war, war in einem anderen Verfahren auch schon das Opfer in dem gleichen Personenkreis. Ja, so. Da hat man sicherlich auch eine gute kriminologische Grundlage für diese Annahmen. Die Idee der Restorative Justice passt auch stark zu den Zielen des Jugendstrafrechts, in denen es um Schutz und Erziehung der Jugendlichen geht. Das ist, denke ich mal, der Grund dafür, dass es im Jugendstrafrecht generell anders ausgebaut ist, weiter ausgebaut ist. Wie stark es tatsächlich angewendet wird, hängt auch hier wieder mit der Institutionalisierung zusammen. Also wir sehen, dass in den Städten, wo Mediationsstellen eingerichtet sind, auch im Jugendstrafrecht, es dann auch mehr Fälle gibt und mehr Anwendungsfälle, mehr Praxis gibt, als in Gemeinden, wo es keine festen Institutionen gibt, sondern Mediationen dann wie eingekauft werden müssen.
Wenn wir schon bei dieser Erziehung sind, hat denn nicht auch ein Strafverfahren oder wenn es dann zu einer Verurteilung kommt, nicht auch der Justizvollzug auch einen gewissen Erziehungsanspruch? Also dass Täter nicht auch gebessert in Anführungs- und Schlusszeichen werden sollen, um dann nicht mehr Täterinnen zu werden? Ist das nicht auch ein bisschen Erziehung, die wir einfach nur bei Jugendlichen auch so aussprechen?
Das ist für mich im Erwachsenenstrafrecht und im Justizvollzug für Erwachsene der falsche Begriff, weil Erziehung, unser Recht zu erziehen, endet mit dem 18. Geburtstag. Und insofern ja, würde ich da mich wehren, den Begriff der Erziehung zu verwenden. Der Begriff, der angemessen ist und der eben das Ziel dann auch des Justizvollzugs ist, ist derjenige der Resozialisierung. Und was wir darunter begreifen, ist natürlich Angebote zu machen, Chancen zu vermitteln, Chancen zu eröffnen, dass Menschen ihr Verhalten ändern können und ihnen der Ausstieg aus kriminellen Karrieren gelingt. Das ist für mich Resozialisierung und Restorative Justice kann und sollte da ein Angebot sein, das in meinen Augen sehr großes Potenzial hat, dass Täter ihr Verhalten reflektieren können und auf dieser Basis auch verändern können und zudem eben den Opfern von Straftaten. Und auch das ist ein Grundsatz unseres Justizvollzugs, dass es auch auf die Opferbedürfnisse achten muss. Das ist eben auch gewährleistet durch Restorative Justice.
In diesem Sinne kann ja die Restorative Justice als Entwicklung von einer traditionell täterzentrierten Strafjustiz zu einer opferorientierten Strafjustiz verstanden werden. Wird die Restorative Justice denn auch den Rechten von Opfern auf ein faires Verfahren, auf ein Fair Trial gerecht?
Wenn Sie die Opfer selbst fragen, ja. Wenn wir uns die Evaluation angucken, die es gibt im qualitativen Bereich zu Opferbedürfnissen und Restorative Justice, dann kommt heraus, dass Opfer insbesondere den Bereich der Verfahrensgerechtigkeit betonen als positiv im Vergleich zum Strafverfahren. Sie fühlen sich gesehen, sie fühlen sich gehört in den Restorative Justice Verfahren. Und generell die Frage zu beantworten, ob eben den Rechten von Opfern auf ein faires Verfahren Genüge getan wird, hängt natürlich davon ab, wie freiwillig auch die Opfer diese Möglichkeit wählen können. Oder ob sie gezwungen sind, statt eines Strafprozesses ein Restorative Justice Verfahren durchmachen zu müssen, um überhaupt etwas sagen zu können. Wenn gewährleistet ist, dass beide Möglichkeiten nebeneinander bestehen und auch das Opfer wirklich, wirklich freiwillig entscheiden kann, welches Verfahren es wählt, dann glaube ich, dass Restorative Justice den Rechten von Opfern auf ein faires Verfahren gerecht wird.
Die Erfolgsgeschichte von Restorative Justice oder die Idee eines Erfolgs dieses Modells, das haben wir jetzt skizziert. Vielleicht noch kurz zum Misserfolg. Gibt es denn auch, ich kann mir gut vorstellen, dass diese Gefahr auch besteht, wie im Strafprozess allgemein, dass das Opfer auch eine sogenannte sekundäre Viktimisierung erfährt, also dass es in diesem Prozess wieder zum Opfer gemacht wird. Gibt es auch Fakten, Zahlen oder Nachweise, auch anekdotische dazu?
Da muss ich Ihnen sagen, dass es das aus wissenschaftlicher Sicht nicht gibt. Mhm. Es gibt immer mal wieder auch in den Evaluationen Opfer, die sagen, das und das hätte besser laufen können, damit sind sie nicht so zufrieden oder vielleicht doch die Höhe der Wiedergutmachungsleistung hätte doch auch eine andere sein können. Berichte über sekundäre Viktimisierung in der Form gibt es nicht. Also über anekdotische Berichte, das kann ich natürlich nicht ausschließen, aber auf der wissenschaftlichen, strukturellen Ebene gibt es das in der Form nicht. Was aber auch natürlich wieder mit Methodik zusammenhängt, dass diejenigen, die an diesen Verfahren teilgenommen haben, ja eben, wenn alles gut gelaufen ist, gut vorbereitet waren, gut informiert waren, freiwillig teilgenommen haben. Und dann ist natürlich klar, dass dann die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer ist, dass es dann am Ende auch gut geht. Die abstrakte Gefahr ist vorhanden und deswegen kommt es so stark auf die Fachlichkeit derjenigen an, die diese Verfahren begleiten, die genau natürlich darauf zu achten haben. Wenn ich Ihnen keine Berichte nennen kann oder keine Zahlen nennen kann aus Studien, die eben diese Befürchtung unterstützen, dann ist es natürlich andererseits auch ein Ausdruck dafür, dass anscheinend diejenigen, die in diesem Bereich der Restorative Justice arbeiten, die Fachkräfte, dass die ihre Arbeit gut machen. Aber natürlich die abstrakte Gefahr ist auf jeden Fall vorhanden.
Mich würde da auch interessieren, wie das Verfahren überhaupt eingeleitet wird, ob das jemand initiiert und wenn ja, welche Partei das sein muss oder darf.
Ja, das hängt natürlich immer damit zusammen, in welchem Land befinden wir uns wo. Ne? Wie, also wir können das idealtypisch quasi diskutieren oder wir können das irgendwie anhand von einem bestimmten Land diskutieren. Am Beispiel von Deutschland im Jugendstrafrecht kann ich Ihnen das erzählen, wie das Verfahren abläuft. Und in Frankreich bin ich mir jetzt gar nicht so ganz sicher. In den Niederlanden gibt es dann einfach Mediationsstellen, wo auch jeder hingehen kann. Ja, so. Dann kann natürlich das Opfer selbst auch die Initiative übernehmen und sich dann da melden und sagen, ich möchte das gerne. In Deutschland ist es dann eher so, dass die Staatsanwaltschaft das schon mal vorschlägt, was natürlich sofort wieder so den Einfluss hat auf die Freiwilligkeit. Idealtypisch wäre es für mich wirklich so, es gibt Stellen, es gibt diese Institutionen und jeder, der Bedürfnis hat und von Straftaten betroffen ist, kann sich dahin wenden. Und dann gibt es die Fachkraft, die sich dann zuständig macht und in der Vorbereitung die Bedürfnisse abfragt und versucht eben herauszufinden, wo sind die empfindlichen Punkte, wo sind die großen Ängste, wo sind die Bedürfnisse. Und das ist für mich dann wirklich schon die Antwort. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist in diesem Zusammenhang die Vorbereitung und dann natürlich im Gespräch darauf achten, dass nichts Verletzendes gesagt wird, dass es keine Unfairheit gibt, ja, keine Beleidigungen und so weiter. Aber das wäre für mich die Antwort auf die Frage.
Wenn wir schon bei der Initiative des Opfers sind, können denn Restorative Justice-Verfahren auch zu einer Art Ermächtigung der Opfer führen?
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz großer Vorteil der Restorative Justice, dass sie die von Straftaten geschädigten Personen eben herausholen kann aus einer Passivität, vielleicht auch im Strafverfahren, wo wir haben zunehmend Opferrechte auch im Strafverfahren. Ich möchte das gar nicht so hart gegenüberstellen, wie das teilweise in der Literatur auch getan wird. Auch in unserem Strafverfahren haben Opferrechte. Aber es bleibt dabei, dass eine wichtige Funktion, die sie im Strafverfahren erfüllen, diejenige des Beweisgebers ist für die Überprüfung der Verantwortung der Tatperson. Und in der Restorative Justice, in Restorative Justice Verfahren können die Opfer hingegen die Themen ansprechen, die sie ansprechen wollen und die sie wirklich betreffen. Und das führt natürlich auch zur Selbstermächtigung.
Und ich habe mir überlegt, dass es auch eine Art mit der Deutungshoheit zu tun hat über das Verfahren. Im klassischen Strafverfahren wird von der Staatsanwaltschaft geleitet und auch diese bestimmt, was Inhalt ist und wie gewisse Sachen oder gewisse Beweise auch gedeutet werden. Und in einem Restorative Justice-Verfahren stelle ich mir vor, dass auch das Opfer die Tat aus seiner eigenen oder ihrer eigenen Perspektive deuten darf.
Ja, sehr gut. Also das sehen Sie sehr gut.
Kann man das so?
Kann man genau so sagen.
Bei diesem restaurativen Ansatz spielt das Verfahren eine zentrale Rolle. Welche gerade strafprozessualen Herausforderungen stellen sich denn bei der Verwirklichung der Restorative Justice?
Wenn wir Restorative Justice ins Strafverfahren einbinden wollen und möglicherweise auch schon zu einem frühen Zeitpunkt dadurch eine Weiche stellen wollen, ob das Strafverfahren vorzeitig eingestellt werden kann, beendet werden kann oder bis zum Ende durchgeführt werden muss, dann stellt sich natürlich die Problematik der Unschuldsvermutung ganz zuerst. Wenn wir zu einem Zeitpunkt ein Restorative Justice-Verfahren durchführen wollen, in dem der Staat noch gar nicht nachgewiesen hat, dass dieser Täter wirklich ein Täter im Sinne unseres Strafrechts ist oder eine Täterin im Sinne unseres Strafrechts ist, dann ist das natürlich problematisch, weil wir im Restorative Justice-Verfahren brauchen, dass die Tatperson ihre Verantwortlichkeit übernimmt, damit überhaupt eben über die Tat gesprochen werden kann und über die Folgen, die Auswirkungen der Tat, muss die Tatperson die Verantwortlichkeit übernehmen für die Tat. Und das kann natürlich durchaus kollidieren, wenn dann zum Beispiel es nicht zu einem Ausgleich kommt und wenn ein Verfahren in dem Sinne nicht erfolgreich ist, dass am Ende beide sagen, jetzt haben wir wirklich Tatfolgen erfolgreich bearbeitet, dann geht das Verfahren weiter und dann ist womöglich schon ein Geständnis vorhanden, dass der Staat so in der Form die Schuld hätte gar nicht nachweisen können. Und das ist sicherlich ein Problem. Damit verbunden ist die Frage, ob denn denjenigen, die dann diese Verfahren moderieren, Zeugnisverweigerungsrecht zukommt. Und wenn es das nicht tut, dann ist wiederum eben auch die Frage der Unschuldsvermutung umso größer.
Bezug nehmend auf die Unschuldsvermutung ist es ja trotzdem möglich, dass der Staat eine Strafe verhängt, aber der Täter, die Täterin die Schuld an dieser Strafe von sich weist, also auch nicht dann fähig oder gewillt ist, einem Restorative Justice Prozess beizuwohnen. Mhm. Oder? Also das heißt, die Bestrafung alleine, die garantiert eigentlich keinen Eingang in das Restorative Justice System.
Genau, genau. Sondern es muss die Verantwortungsübernahme auf Seite der tatverantwortlichen Person vorhanden sein, damit man diese Verfahren durchführen kann. Ja.
Wir haben vorher auch bereits darüber gesprochen, dass solche Restorative Justice Prozesse eigentlich in jedem Verfahrensstadium stattfinden können. Wenn jetzt das strafrechtliche Legalitätsprinzip aus Artikel 1 des Strafgesetzbuches besagt, dass keine Sanktion ohne ein Gesetz verhängt werden darf, aber jetzt zum Beispiel eine Ausgleichszahlung in einem Restorative Justice Prozess bereits vor einer formellen Verurteilung stattfindet, stellt das nicht ein eigentliches Problem mit dem Legalitätsprinzip dar?
Das ist dann in meinen Augen ein falsches Verständnis der Restorative Justice auf dieser Ebene. Das Restorative Justice Verfahren, beispielsweise das Mediationsverfahren im Sinne eines Täter-Opfer-Ausgleichs, ist ja keine Sanktion, sondern es ist ein alternatives Verfahren, das zu anderen Resultaten führen kann als den klassischen strafrechtlichen Sanktionen. Und insofern sehe ich da kein Problem. Was anderes wäre es natürlich, wenn ein Gericht jemanden in einem Urteil verurteilen könnte zur Teilnahme an einem Täter-Opfer-Ausgleich. Und das funktioniert in meinen Augen nicht. Zumindest können wir dann diesen Täter-Opfer-Ausgleich nicht mehr als Restorative Justice begreifen, wenn nicht die Tatperson daran freiwillig teilgenommen hat. Also ein Restorative Justice-Verfahren wirklich als Sanktion anzusehen und als Sanktion einzubinden in ein Strafrechtssystem widerspricht in meinen Augen den Grundprinzipien der Restorative Justice, dann ist es keine Restorative Justice mehr.
Vielen Dank für diese Klarstellung. Ich glaube, in diesen vergangenen Minuten des Podcasts haben wir sehr, sehr viel über die Erfolge der Restorative Justice gesprochen. Gibt es aus Ihrer Perspektive oder aus einer generellen Perspektive denn auch Kritikpunkte? Was kann Restorative Justice nicht?
Eine generelle aktuelle Kritik, eine aktuelle Diskussion, die derzeit international geführt wird zu Restorative Justice, ist die Frage, inwiefern die Restorative Justice durch ihre Einbindung in das Strafrecht und in das Strafverfahrensrecht eben in unserer Welt sich so stark verwässert, dass wir gar nicht mehr von Restorative Justice sprechen können. Ja, das ist so eine generelle Diskussion, die in den letzten Jahren aus der Restorative Justice-Bewegung selbst geführt wird, ob eben durch diese Institutionalisierung nicht so eine starke Verwässerung stattfindet, dass die Grundideen der Restorative Justice aus Gründen des Pragmatismus, vielleicht aus Gründen eben der Effektivität durch die Einbindung in das Strafrecht und das Strafverfahrensrecht verloren gehen. Eine weitere Gefahr kann sein, dass wir Restorative Justice als ein Allheilmittel begreifen wollen, dass wir glauben, dass man jeden Konflikt am besten im Wege solcher Verfahren lösen kann. Ist nach dem Gesagten, glaube ich, schon deutlich geworden, dass ich das auch nicht glaube. Und Gefahren bestehen vor allen Dingen dann, wenn die Grundprinzipien der Restorative Justice nicht eingehalten werden. Also gerade das Prinzip der Freiwilligkeit, es kann unzulässiger Druck auf tatverantwortliche Personen ausgeübt werden, indem man zum Beispiel vermittelt, wenn du jetzt an diesem Verfahren teilnimmst, dann wird deine Strafe gemildert. Aber wenn du nicht teilnimmst, dann kannst du damit rechnen, dass die Strafe sich erhöht. Das wäre zum Beispiel ein unzulässiger Druck. Und es kann eben indirekt auch Druck auf die tatbetroffenen Personen dadurch ausgeübt werden, dass sie befürchten müssen, dass durch ihre Nichtteilnahme dem Täter der Tatperson schwerere Schäden drohen, schwerere Folgen drohen und sie sich insofern gedrängt fühlen, an einem Ausgleichsverfahren teilzunehmen. Denn das ist ja auch die Realität unseres Strafrechts, dass in der Regel sich gerade in den Straftaten, die sich für Restorative Justice Prozesse überhaupt auch eignen, Täter und Opfer häufig miteinander in irgendeiner Form von Beziehung stehen. Und es den Opfern, wenn wir Opferbefragungen machen, mitnichten darum geht, dass der Täter oder die Täterin besonders schwer und besonders hart bestraft wird, sondern den Opfern von Straftaten geht es darum, dass sie in Sicherheit sind, vor allen Dingen, dass sie anerkannt werden in ihrem Leid, in ihren Schäden, in ihren Opfererfahrungen. Und dann kommt als nächstes, dass sie gerne möchten, dass der Täter so etwas nicht wieder macht, also dass der Aspekt der Resozialisierung sichergestellt wird und dann ganz am Ende kommt dann auch irgendwann die Strafe, aber nicht die Strafschwere oder Strafstärke oder Strafhöhe, so wie wir das gemeinhin immer glauben, dass es das wichtigste Ziel aller Opfer sei.
Ich glaube, aus Ihren Ausführungen auch herauslesen zu können, dass es auch Konflikte gibt, die durch Restorative Justice nicht gelöst werden können. Bedeutet das denn das Scheitern eines Restorative Justice-Verfahrens, wenn der Konflikt nicht bereinigt werden kann?
Meiner Erfahrung nach ist es so, dass wenn Personen an einem Restorative Justice-Verfahren teilnehmen und dann am Ende nicht das von einer Seite gewünschte Ergebnis am Ende herauskommt, dass es trotzdem nicht als Scheitern des gesamten Prozesses verstanden werden kann, sondern dass das Wesentliche im Restorative Justice Prozess das Aufeinanderzugehen der beteiligten Personen ist, das Aussprechen von Bedürfnissen, das Aussprechen von Folgen von Straftaten und das Miteinander in Kontakt kommen. Und ob dann die Summe im Endeffekt genau so ausfällt, wie sich das eine Partei vorher vorgestellt hat oder nicht, ist dann in meinen Augen zweitrangig. Und ich glaube, dass es für den Aspekt der Selbstermächtigung der geschädigten Personen, den Sie angesprochen haben, durchaus sehr erfolgreich sein kann, auch in bestimmten Gesprächskonstellationen zu sagen, und jetzt werde ich nicht mehr weitermachen. Ich werde jetzt diesen Prozess beenden. Ich habe das gesagt, was ich sagen möchte. Und das, was du jetzt noch zu sagen hast, möchte ich mir auch nicht mehr anhören. Und für mich ist jetzt dieser Prozess beendet. Und das würde ich dann zum Beispiel auch nicht als Scheitern eines Täter-Opfer-Ausgleichs ansehen, sondern das würde ich sehr wohl auch als Erfolg begreifen, wenn eben das Opfer die Zügel in die Hand genommen hat im Umgang mit der Tatperson.
Wenn ich an Restorative Justice als eine Art Kommunikationsprozess denke, dann muss ich immer auch an andere Verfahren oder Prozesse in unserer Gesellschaft denken oder auch in unserem Zusammenleben. Was können wir denn aus Restorative Justice auch für andere Verfahren, jetzt nicht nur für Strafverfahren, sondern beispielsweise für migrationsrechtliche Verfahren oder für unsere interne Konfliktbewältigung ziehen.
Restorative Justice-Verfahren zeigen, dass es zu Nähe zwischen Menschen führt, wenn sich Menschen auf Augenhöhe begegnen können. Und was zur Lösung von Konfliktfällen wichtig ist, ist in meinen Augen wieder die Gemeinsamkeit zu finden, das Gemeinsame zu finden, in die Nähe zu kommen miteinander. Und deshalb sind diese Ideen der Restorative Justice für alle Konfliktfälle geeignet. Und sie sprechen an Asylverfahren, wo ich auch glaube, dass man sich sehr viel, dass es da sehr viele Berührungspunkte gibt und vor allen Dingen auch Familienrechtsverfahren, wo ja auch der Bereich der Mediation viel stärker auch ausgebaut ist, weil wir da erkannt haben, dass es so wichtig ist und so sinnvoll ist, die Parteien miteinander ins Gespräch zu bringen, statt gegeneinander, und da das konfrontative Recht an seine Grenzen gerät. Und solange wir uns in so einem konfrontativen System befinden und nicht auf Augenhöhe miteinander sind, wird es immer am Ende jemanden geben, der sich unterlegen fühlt. Und das verhindert in meinen Augen den sozialen Frieden.
Besten Dank für diese Ausführungen. Wir haben also heute gelernt, dass Taten Spuren in Gemeinschaften hinterlassen, in denen sie begangen werden, dass Restorative Justice aber auch nicht als Wundermittel für die Wiedergutmachung und die Schaffung von Gerechtigkeit bei Straftaten oder anderen Normverletzungen gesehen werden kann. Aber Restorative Justice, verstanden nicht nur als Theorie, sondern eben auch als gelebte Praxis, kann uns Anhaltspunkte für Prozesse zur Auseinandersetzung mit Rechtsbrüchen oder anderen Normbrüchen bieten. Besten Dank, Frau Professorin Prühn, dass Sie heute bei uns waren und sich unseren kritischen Fragen zu Ihrer Forschung gestellt haben. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.